D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Vielleicht gehört ihr zu denen, die gestern stundenlang Fernsehen geguckt haben, bang in den Fernseher geguckt haben, dabei leider so nicht so wirklich viel Neues zum Amoklauf in München erfahren haben. Wie sinnvoll ist eigentlich TV-Berichterstattung bei solchen aktuellen und brutalen Ereignissen? Und kann es auch mal zu viel werden, wenn man jeden noch so kleinen Kieselstein umdreht, der noch irgendwie mit dem Thema zu tun haben könnte? Wir haben in den vergangenen 8 Tagen ja 3 Gewalttaten erlebt, die ich jetzt mal mit den Schlagworten Nizza, Würzburg und München abkürze. Und immer hatten wir natürlich breite Berichterstattung darüber. Und ich rede darüber mit Sabine Schiffer. Sie ist Medienpädagogin und sie leitet das Institut für Medienverantwortung. Frau Schiffer, wie sollten die Medien idealerweise über solche Ereignisse berichten? Abwarten, bis es Fakten gibt oder sofort drauf mit Kamera und Mikro?
Ja, es ist schwer. Es ist ein Dilemma, das kaum zu lösen ist. Man macht sich ja da viele Gedanken drüber. Einerseits das Verlangen des Publikums nach sofort, nach Informationen, suchen da überall, wo sie was finden. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, man weiß erstmal nichts. Also man muss natürlich sicherlich die Bevölkerung warnen, aber gleich live schalte und dann quasi aus dem Nichts heraus, gibt dann viel Raum für Spekulation. Und das hatten wir ja nun bei allen Fällen in der letzten Zeit, dass damit Sachverhalte eingeordnet werden, von denen wir eigentlich noch gar nicht wissen, womit wir es genau zu tun haben.
Viel Spekulation und wenig Substanz. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die Zuschauer es wollen, ne? Sie haben das ja gerade selber auch angedeutet.
Das ist genau das Dilemma, ne? Man kann es fast nicht lassen. Man bekommt sofort den Vorwurf, ihr verschweigt ja das Wichtigste. Also diese Verschweigethese, diese Verschwörungstheorie wird immer gleich ganz groß. Und auf der anderen Seite dann, man kann es eigentlich nicht recht machen. Ja, bringt man ständig nicht oder auch falsche Informationen, was ja auch gestern Abend passiert ist, dann löst man regelrecht vielleicht noch Panik aus und richtet noch mehr Schaden an. Also im Sinne der Medienverantwortung sind das Gratwanderungen. Und ich habe mir so überlegt, ob man nicht grundsätzlich mehr so eine Art ein Format der Unterbrechung entwickeln könnte, dass man den Leuten versichert, wenn was Wichtiges ist, wir unterbrechen die laufende Sendung, sie werden sofort informiert und so lange eben nicht mit irgendwelchen Nichtigkeiten und Spekulationen dann zugeballert.
Also einfach zwischendurch auch mal wieder andere Programminhalte, die sich mit anderen Dingen beschäftigen. Sie sagen ja, auch die Zuschauer und User, die haben eine wichtige Medienverantwortung. Mit Social Media ist ja im Grunde jeder so sein eigener kleiner Sender. Jeder kann irres Zeug, kann falsche Videos und natürlich auch Panikmache posten und in Sekundenschnelle verbreiten. Was soll man dagegen machen? Das ist einfach so, oder?
Ja, das versuchen wir auch mit unseren Bildungsprogrammen zu vermitteln. Medienverantwortung richtet sich eben nicht nur an die Medienmachenden. Da ist immer noch was drin, aber Medienmachende können natürlich auch nicht alles ideal und reparieren, was teilweise von anderer Seite ungünstig kommt.
Und vor allem können sie kein Volksbildungsprogramm aufbauen, ne, um die Leute in Sachen Medien fortzubilden.
Ja, und es funktioniert ja auch nicht. Man macht ja von medienmachenden Seiten eigentlich manchmal die gleichen Reflexe, wie sie in Social Media zu finden sind. Also zum Beispiel die Verbreitung einer Information, die man erwartet. Das kann man immer wieder sehen in Social Media auch. Und da richtet sich dann der Verantwortungsbegriff auch an die Mediennutzer, dass man sehr schnell bereit ist, Dinge weiter zu liken oder zu teilen, die einem sozusagen in den Kram passen, die man erwartet, die so in das Frame, in den Rahmen passen, den man schon hat. Da sind ja gestern Abend ganz viele Dinge von wegen, ja, das ist das Ende der Willkommenskultur oder das haben wir jetzt von Welcome Refugees und was es alles gegeben hat. Noch bevor man irgendwas wusste, wurde da schon spekuliert und das eingeordnet und verbreitet und teilweise ja sogar die Polizeinachrichten von mehreren Attentätern zunächst ausgingen, haben ja auch dann über diese massenhafte Verbreitung in Social Media zu diesen Massenpaniken geführt, die ja wiederum noch eine Gefahr für die Menschen bedeuten. Also wo man den Eindruck hat, diese Nervosität in den sogenannten sozialen Netzwerken könnte gar noch Dinge verstärken, im Negativen, wovor man eigentlich warnen möchte.
Aber tatsächlich nochmal die Frage danach, was man dagegen tun könnte. Also wie soll man Leuten beibringen, dass es eben nicht so toll ist, wenn man gar nicht so genau weiß, was da los ist, zu posten, ja, da sind 3 Typen mit Langwaffen unterwegs.
Ja, insgesamt diese vorschnelle sozusagen weitergeben. Also man müsste eigentlich ja jede Nachricht prüfen, gerade wenn sie einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gefällt, wenn sie passt in das, was man erwartet, müsste man sie kritisch prüfen. Wir versuchen da auch entsprechend Zurückhaltung zu propagieren. Die Polizei hat gestern versucht, das ein bisschen zu kanalisieren, dass man, wenn man Videoaufnahmen oder andere Dinge hat, sie doch erstmal zur Polizei schickt, damit sie eingeordnet werden können. Und das ist im Grunde genommen das Dilemma, was ein Journalist wie Andreas Thumach für die Kriegsreporterei schildert. Früher, während man die Filme, das Bildmaterial mit dem Flugzeug zum Sender geschickt hat, hatte man Zeit zu recherchieren, was denn genau passiert ist. Diese Zeit ist heute nicht mehr. Das geht alles eins zu eins. Und wir haben da sehr viel Vages darin, das aber so in den Stimmungen im Endeffekt hängen bleibt. Also wir haben ja heute eine ganz andere Berichterstattung über den Täter und seine Hintergründe. Und trotzdem wird bei vielen Leuten so der Eindruck, das ist alles Teil eines internationalen Terrorismus und so hängen bleiben, weil das so der erste Wahrnehmungsrahmen ist. Und da brauchen wir in Bezug auf Medien mehr Bildung, auch Internet-Literacy. Also Media Literacy, speziell für Internet Literacy, wie schaffe ich mehr Distanz zu den Darstellungen, die ich da finde?
Ist eben doch noch Neuland, ne? Vor wenigen Tagen hatten wir die Tat in Würzburg mit dem Mann, der mit einer Axt auf Passagiere in einem Zug losgegangen ist. Letzte Woche ist ein Mann in Nizza mit einem LKW in eine Menschenmasse gerast. Hängen diese Taten, die hängen ja nicht wirklich zusammen, aber trotzdem schmeißen offenbar alle Menschen das zusammen in eine Soße und die Medien machen offenbar auch noch mit.
Tja, das ist wirklich sehr diffizil, sehr problematisch. Also man kann vielleicht diese Taten jetzt tatsächlich eher unter den Begriff Amoklauf zusammenfassen. Amok in der falschen Definition, wie wir es seit langen Jahren haben, ne? Ein Amok wäre ja sozusagen unberechnet plötzlich etwas. Da scheint ja doch etwas mehr Vorbereitung dahinter zu sein. Wir haben erstmal gesehen, dass viele Abläufe sich an dem Computerspiel GTA 5 orientieren. Das ist ein Aspekt, der, glaube ich, gar nicht untersucht wird. Man guckt eher schnell, ist der Täter vielleicht ein Muslim? Dann sucht man gleich nach internationalen Terrorismuszügen, Stichwort Dschihadismus und so.
Also Sie haben die Abläufe gestern in München jetzt schon abgeglichen mit dem Computerspiel?
Gestern in München, noch nicht Würzburg und Nizza haben wir gemacht, aber auch diese Art in München, also diese Art von Panik oder einfach in Gewalt gegen Mengen sozusagen, auch in einer Art Amoklauf eben, also willkürlich Opfer, wo es einfach nur um die Gewalt geht, das passt tatsächlich auch. Das müsste man prüfen. Wir werden solche Dinge ja gar nicht erfahren, wenn wir das Thema nicht setzen und mal in die Debatte führen, weil ich weiß nicht, wo die Auswertung des Online-Verhaltens des Täters jetzt hinausläuft. Von Nizza und Würzburg haben wir nicht diesbezüglich erfahren. Bis jetzt, obwohl der Rechner der Täter ja entsprechend ausgewertet wird.
Noch. Das heißt, das wird noch in Zukunft untersucht werden müssen.
Das hoffen wir, weil das ist ja eben auch die Frage, wonach die Behörden suchen. Die haben ja auch ihre Raster im Kopf. Was könnte eine relevante Fragestellung sein? Und ich würde erstmal ergebnisoffen versuchen, alles abzuprüfen und vor allen Dingen nicht dem zu verfallen, zu glauben, man findet dann einen Faktor und der war's. Spielen natürlich immer verschiedene Dinge zusammen. Was wir bis jetzt in München wissen, deutet ja darauf hin, dass es sich wirklich um einen Nachahmungstäter gehandelt haben könnte, der den Jahrestag von Ütte, von dem Amoklauf in Breivik,
so eine Art Vorbild
hat.
Ja, ganz
vielleicht,
genau.
Ja.
Das haben wir
da
hier.
Da kommt dann die Medienverantwortung ins Spiel, ne, an der Stelle, weil ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an die Berichterstattung über diesen Amoklauf in der Schule, wo es damals in Deutschland mehr oder weniger mit losging.
In Thüringen.
In Thüringen. Da bekam der Attentäter, der erklärt hatte, er möchte berühmt werden, der Attentäter bekam eine Spiegeltitelseite danach.
Also ja, da müssen dann wir tatsächlich als Medienvertreter ganz genau aufpassen, wie wir solche Leute anschließend in den Medien tatsächlich präsentieren. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass solche Leute dann nicht als Helden in die Geschichte eingehen. Danke an Sabine Schiffer. Sie ist die Leiterin vom Institut für Medienverantwortung und Medienpädagogin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben hier nochmal erfahren, wie wir selber als User und natürlich als Medienmacher in der Verantwortung stehen, damit nicht Menschen etwa auf die Idee kommen, ähnliche Gewalttaten auch verüben zu wollen.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.